Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Gestern kam für uns alle überraschend die Nachricht von seinem Tode. Friedrich Christian Delius ist gestorben im Alter von 79 Jahren. Als einer der bedeutendsten deutschen Autoren hat man ihn gestern gewürdigt in allen Medien. Auch wir haben das getan im ganzen Programm. Und wir wollen den großen Schriftsteller noch einmal hören in einem der letzten Interviews. Vor einigen Wochen erst hier in der Lesart. Es ging um sein jüngstes Buch, Die sieben Sprachen des Schweigens. Ein Band mit Reflexionen über Krankheit und Tod. Friedrich Christian Delius verarbeitet hier eigene Erfahrungen. Als er einmal über Tage im Koma lag und die vielen Traumbilder in dieser Phase hat er dann in der Reha schriftlich fixiert. Und einiges davon ist dann auch in dieses Buch eingeflossen. Entstanden ist es während der Corona-Pandemie. Und mein Kollege Frank Meyer hat Friedrich Christian Delius demnach gefragt, inwieweit ihn auch das beim Schreiben beeinflusst hat.
Ja, ich hatte den Plan, Ende 2019, Anfang 20 so ungefähr damit anzufangen. Und da ging genau Corona los. Und je mehr ich erfuhr, desto mehr merkte ich, wie das passte. Mhm. Und ich bin aber ganz streng bei den Sachen geblieben, die mir den Kopf zermartert haben. Mhm. Und wollte das nicht vermischen mit anderen. Da ist auch nichts erfunden. Also ich habe nach den alten Notizen ein halbes Jahr gearbeitet in der ersten Corona-Phase.
Jetzt erzählen Sie davon in einer ganz eigenen Prosaform. Das sind so unterschiedlich lange Absätze, die man da vor sich hat. Mal nur so 3, 4 Zeilen, mal 10, manchmal auch mehr. Selten mehr als eine Seite lang. Und dann enden die Absätze immer in so einem Gedankenstrich, als wenn da ein Gedanke in der Luft schweben bleibt. Was war denn Ihre Idee bei dieser Form?
Ja, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon bei den Birnen von Rebecca gemacht und bei Bildnis der Mutter als junge Frau, auch die Zukunft der Schönheit. Also ich vermeide den Punkt. Das heißt, ich möchte möglichst viel Rhythmus in einem Satz haben, möglichst viel, sagen wir, das gute alte Wort Anmut oder Schönheit, kann man sagen. Aber Rhythmus muss sein. Also für mich sind Sätze wie Anna ging aus dem Haus und bestellte im Café an der Ecke einen Latte Macchiato, Punkt, hat für mich nichts mit Literatur zu tun. Wenn ich solche Sätze lese, schlage ich das Buch schon zu. Oh. Also ich habe einen Anspruch an Sprache und Literatur, literarische Sprache. Das heißt, da gehört es auch dazu, Sachen so ein bisschen schweben zu lassen. Und einen Rhythmus zu finden und dadurch einen anderen Sog herzustellen. Und wie ich höre, funktioniert das auch recht gut.
Ich muss sagen, es funktioniert sehr gut in diesem Buch. Ich würde gerne noch mit Ihnen über die Titelgeschichte des Buches reden, also die sieben Sprachen des Schweigens. Da erzählen Sie von einem Erlebnis mit dem Schriftsteller Imre Kertész. Als der gerade mit dem Literaturnobelpreis geehrt worden war, da sind Sie mit ihm durch die Stadt Jena gelaufen. Das war so ein Schriftstellertreffen, bei dem Sie dabei waren. Und Sie haben bei diesem gemeinsamen Gang durch die Stadt geschwiegen, fast die ganze Zeit. Das ist der Anstoß für diesen Text. Warum haben Sie denn zusammen geschwiegen und nicht viel mehr miteinander gesprochen?
Ja, fast geschwiegen. Ein paar Sätze, Stichworte sind ja gefallen. Ich musste ihn was fragen, weil ich ein Motto von ihm haben wollte und ihm schon einen Brief geschickt hatte. Und darüber haben wir gesprochen. Und ich merkte erstens, dass er einfach nur gehen wollte und jetzt nicht reden. Und ich bin ja auch einer, der nicht als Vielredner, als Schwätzer bekannt ist. Also haben wir, ich schreibe irgendwo, hatten auch eine diebische Freude am Schweigen und sind so gute 10 Minuten durch Jena gegangen. Und ich beschreibe das sehr ausführlich, den Weg vom Schiller Gartenhaus zum Schwarzen Bären und schreibe über das, worüber wir eigentlich vielleicht hätten reden können, aber eben nicht reden.
Sie waren sein Schweigeassistent, sagen Sie auch an einer Stelle. Für mich als Leser ist das eine faszinierende Erzählung von Ihrem gemeinsamen Schweigen, auch deshalb, weil Sie auch berichten von ihrem Imre Kertész Lesen, davon, was Bücher und Sätze von ihm für sie bedeuten. Und sie haben ja dieses Motto schon gerade angesprochen, das sie von ihm ja erbeten haben. Das stammt aus seinem Roman Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Und das ist eigentlich auch ein Ausschnitt aus einem längeren Satz. Aber dieser Ausschnitt, der lautet: Das wirklich Irrationale und tatsächlich Unerklärbare ist nicht das Böse, im Gegenteil, es ist das Gute. Warum ist dieser Satz jetzt so wichtig für Sie?
Ja, der war für dieses Buch, was ich schrieb, wichtig, weil ich über eine ziemlich unbekannte Widerstandsgruppe im Dritten Reich geschrieben habe. Die hieß Europäische Union. Also sie ist bekannt eigentlich nur durch den Namen Havemann, der da seinerzeit dabei war. Und ein anderer wichtiger Mann nebendran war der Arzt Dr. Großgurt. Und ich kenne eben diese Familie Großgurt seit Jahrzehnten sehr gut und wollte diese Geschichte endlich mal schreiben. Und da passte mir dieses Motto ideal. Warum? Imre Kertész lässt ja in diesem Text, aus dem ich zitiere, seinen Protagonisten schimpfen auf diese ständige Medienpräsenz der Täter. Es wird immer ausgelotet, wer, warum, welches Verbrechen, wie getan hat. Und dagegen wendet er sich ja und sagt eben diesen Satz an dem schlichten Beispiel aus dem KZ, als ihm ein sterbender oder noch nicht sterbender Lehrer dort ein Stück Brot gibt. Und das ist für ihn eine zentrale Szene. Die kommt auch an anderer Stelle vor. Und mir schien die Frage erlaubt, ob ich diesen Satz übertragen dürfte als Motto, wo er sehr gerne zugestimmt hat, sich sogar, wie er dann auf seine höfliche Art sagt, geehrt fühlt und so weiter. Also, das war der Anlass.
Friedrich Christian Delius im Gespräch mit Frank Mayer hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur in einem der letzten Interviews vor seinem Tod. Und mitgehört hat ein bedeutender Kollege, der Schriftsteller Uwe Timm. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Timm.
Ja, guten Tag.
Sie sind vom Alter her Zeitgenossen einer Generation, sind 3 Jahre älter. Herr Timm, haben zur ungefähr selben Zeit Ihre literarischen Karrieren begonnen, in den frühen 1970er Jahren. Wann haben Sie denn FC, wie man ihn ja immer abgekürzt hat, kennengelernt?
Ich denke, Anfang der 70er Jahre habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Wir haben damals eine Zeitschrift gemacht hier in München, literarische Hefte, und hatten ihn um Gedichte gebeten. Also er war schon in der Zeit bekannt und hatte schon einige Bücher veröffentlicht, auch diese Siemenswelt, die ja breit diskutiert wurde und auch gerichtlich verfolgt wurde. Aber ich will nochmal sagen, ich habe ihn 3 Jahre nicht gesehen. Wir sahen uns eigentlich relativ regelmäßig in dem Akademietreffen in Berlin oder in Darmstadt. Und ich fand, jetzt nach 3 Jahren höre ich ihn auch zum ersten Mal wieder und es ist sehr anrührend, ihn zu hören. Diese nachdenkliche Sprechweise, dieses tastende Sprechen, das er hat. Und das ist etwas, was man auch in seiner Literatur findet. Und hängt damit zusammen auch, dass, als ich ihn kennenlernte damals, er sehr stark Sprachfindungsprobleme hatte. Das, was man so alltäglich stottern nannte. Man saß ihm gegenüber und er rang mit den Worten, das muss man so sagen. Da war immer eine sehr lange Stille dazwischen. Und ich denke, das ist, wenn man in seine Literatur reinguckt, und wir haben uns immer gegenseitig die Bücher geschickt und auch gelesen, das ist das Auffallende, ist, dass dieses Erlebnis der Defizient an Sprache, also dass man nicht selbstverständlich mit der Sprache umgeht, dass das bei ihm auch physisch war. Und er hat das dann, darüber hat er auch in einem Buch geschrieben, versucht abzutrainieren. Und es ist ihm auch gelungen, also so wie er dann sprach, jetzt allerdings, wie ich finde, schon sehr verletzt und mit einer aufgerauten Stimme, ist aber geblieben diese zentrale Bedeutung, dass Sprache nichts Selbstverständliches ist. Und das findet man, diese Ernsthaftigkeit, auch in seinen Büchern. Die Genauigkeit in den Beschreibungen, die Reflexion auf die Sprache. Das ist also das, was ihn für mich auch auszeichnet. Also das ist eben nicht, und man hat es ja eben auch in seinem Interview gehört, dieses flotte Daherreden und das flotte Urteilen. Und das ist eben eine Qualität mit ihm gewesen, das darf ich noch sagen. Wenn man ihn traf, darauf habe ich mich immer gefreut, weil es ernsthafte Gespräche waren und nicht irgendwelche Wischiwaschi-Gesprächen oder irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Anekdoten, sondern man kam immer sehr schnell in ein ernsthaftes Gespräch mit ihm hinein. Und man konnte auch über die eigenen Bücher mit ihm reden, auch kritisch. Also das zeichnete ihn als Kollegen aus. Und ich will mal sagen, ich vermisse ihn darum, einmal, dass ich ihn jetzt 3 Jahre nicht gesehen habe und ich nur ein paar Mails gewechselt haben, aber weil er immer jemand war, wo ich denke, wenn ich irgendwelche Probleme gehabt hätte, wäre es immer möglich gewesen, die mit ihm so zu besprechen, dass man einen Weg gefunden hätte, jetzt ästhetische oder auch vielleicht auch politische.
Nun ist bei den vielen Würdigungen immer auch sozusagen die seine Chronistenfunktion oder seine Rolle als Chronist der Bundesrepublik genannt worden. In so vielen Büchern hat er eben so zeitgeschichtliche deutsche bundesrepublikanische Stationen umfasst und gezeigt, also den deutschen Herbst, die Fußballweltmeisterschaft 1954, innenpolitische Geschichten. Sie haben schon die Siemens-Welt, das war eine dokumentarische Abrechnung natürlich mit der Industrie. Was würden Sie sagen, wird das von ihm auch bleiben, sozusagen, dass er wirklich auch ja ein bedeutender Zeitzeuge dieses Landes war, literarisch?
Ja, unbedingt. Also ich meine, das findet sich ja in seinen Büchern. In allen Büchern ist immer wieder diese Reflexion auf Gesellschaft, auf die Bundesrepublik deutlich. Nicht? Aber jetzt nicht vordergründig einfach nur politisch, sondern das geht immer über die Sprache, über Mentalität, über die er nachdenkt. Nicht? Und es sind Bücher, also ich finde persönlich ja wirklich immer noch ganz besonders stark. Jeder hat da natürlich einen besonderen Blick auf das jeweilige Buch, was er besonders gut fand oder vielleicht sogar zuerst gelesen hat. Also, aber für mich ist diese Erzählung der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, eine ganz fulminante Erzählung, weil er da auch in seine Biografie hineingeht. Also das ist nicht nur die Bundesrepublik 1954, als die Weltmeisterschaft gewonnen wurde, sondern das ist die Geschichte eben auch seines Elternhauses, der Pfarrer, der Vater, die Pfarrei. Und das ist neben dieser anfänglichen Sprachbehinderung, ist das, glaube ich, das Zweite, nicht? Dass er aus einem Elternhaus kommt, wo die Sprache, also im lutherschen Sinn, es kommt ganz auf das Wort an, eine große Bedeutung hatte, nicht? Und auch skrupulös geradezu man mit der Sprache umging. Und in dieser der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, ist, ich habe jetzt noch mal reingelesen, eine wunderbare Stelle drin, wo er das Schlachten eines Schweins in Verbindung mit diesem Vater, dem Pfarrer, der das machen lässt, bringt und diesem Gott, der Isaak opfern will und der Engel im letzten Moment dazwischen geht. Und da ist eine wirklich zentrale Auseinandersetzung auch zwischen dieser Frage der Autorität, der Erziehung, auch der Gewalt, die durch Sprache erfahren werden kann, eine wirklich fabelhafte Stelle drin. Und nicht nur da, diese Erzählung ist wirklich reich und man erfährt was über den Delius, man erfährt was über seine Kindheit, über den Ort, wo er gelebt hat, dieses Dorf und über die Bundesrepublik. Und diese Verbindung eben, dass er auch immer sichtbar ist als Subjekt, also als Delius, das sind ja nicht irgendwelche Sachbücher, die er schreibt, sondern es ist hochliterarisch, durch diese bewusste Setzung auf das Problem Sprache. Und das durchzieht ihn, durchzieht alle seine Bücher, also auch die Birnen von Ribbeck, wo aufgearbeitet wird, die Vereinigung, also auch gleichzeitig dekonstruiert wird, was an Adel da immer noch an Vorstellungen ist. Nicht? Und also ich muss sagen, also es ist wirklich ein wirklicher Verlust. Nicht? Ich muss gestehen, ich habe das letzte Buch, das ist mir zugeschickt worden. Da war keine Widmung drin, das kam vom Verlag. Und ich habe das noch nicht gelesen, aber ich werde das lesen, also wie ich viele Bücher von ihm gelesen habe.
In Memoriam, Friedrich Christian Delius. Gestern ist er gestorben. Wir haben ihn noch einmal gehört und uns zusammen erinnert an sein Wesen und Werk mit Uwe Timm hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Danke.